Drei Mondorbits hat Cethix, der noch bewährte, mit der Beobachtung des kleinen Dorfs verbracht. Er war nicht der erste Captain, der hier einfallen würde. Doch während andere zum Töten oder zum Arbeiten kamen, hatte es seine Bande von Vandalen aus einem anderen Grund hierher verschlagen. Ein Lichtträger lebte in dem Dorf. Ein Dämon, der viele seiner Freunde getötet hatte. Ein Dämon, der den Captain vernichtet hatte, dessen Platz Cethix eingenommen hatte. Es war Cethix Pflicht, Vergeltung zu üben, diesen Dämon zu jagen und die Todesschuld zu begleichen. Das waren die Worte, die das Haus der Teufel Cethix mit auf dem Weg gegeben hatte. Doch den Dämonen zur Strecke zu bringen, würde Cethix mehr als nur Vergeltung einbringen. Sein Tod würde ihn darüber hinaus zu Ruhm verhelfen. Demselben Ruhm, den Cethix Vater Jirix errang, als er einen Lichtträger im Zweikampf tötete, seine winzige Maschine nahm und von seinem göttlichen Äther trank. Bald würde dieser Ruhm auch Cethix zuteil werden. Bald würde seine Position nicht nur wegen der Umstände anerkannt werden. Zu beiden Seiten von Cethix robbten Vandalen leise und erwartungsvoll durch hohes Gras und tasteten sich voran. Als das Gras schließlich Ackerboden und Holzwellen wich, hielten sie inne und warteten auf Cethix Befehl. Er würde keine Fackeln werfen, um ihren Angriff anzukündigen. Er würde dem Lichtträger keine Zeit lassen, Pläne zu schmieden. Nachdem die Nachhut aus Geächteten aufgeschlossen und zu dem Rest seines Raid-Kommandos gestoßen war, zündete Cethix ein Arkus-Speer und hob ihn in die Nacht. Das Signal. Angriff. Die Angreifer rechneten mit einem kläglichen Wachposten und schlugen los. Doch schon bald stießen sie auf heftige Gegenwehr. Der Captain stürmte ins Zentrum des Dorfes, um den Dämon zu jagen, der die Verteidigung befehligte. Dann entdeckte er ihn inmitten des Kampfgeschehens. Cethix schritt voran. Er griff unterwegs eine wehrhafte Menschenfrau mit seinen Unterarmen und schleuderte sie durch ein brennendes, hölzernes Bauwerk. »Dämon«, kreischte er in Elixni und schwang seinen Arkus-Speer. Gerade als er weiter voranschreiten wollte, trat ein kühner, junger Mensch zwischen ihn und den Dämon und hielt ihm eine Klinge entgegen. Cethix musterte den Krieger, schnalzte lachend mit dem Unterkiefer und schlug den Jungen mit Leichtigkeit das gekrümmte Schwert aus der Hand. Der Captain verspottete den kleinen Menschen mit angetäuschten, halbherzigen Angriffen, die ihn aus dem Gleichgewicht brachten. Und als er schließlich genug mit seiner Beute gespielt hatte, trieb Cethix seine Speerspitze mit voller Wucht geradewegs durch den Jungen hindurch. Cethix schaute von dem festgenagelten Jungen zu dem Dämon auf und knurrte. Er blickte direkt in die funkelnden Augen des Dämons. Dann erhob der Captain seinen Speer, um anzugreifen.
Und damit willkommen zur neuen Folge.
Folge Geistergeschichten.
Geistergeschichten. 42?
42.
42. Die Antwort auf alles.
Yes.
Also, wir sind heute die Antwort auf alles für euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Matze und natürlich wie in jeder Folge mit dabei.
Der Wolfgang. Und Savatou.
Und Savatun ist auch immer dabei. Erzähl uns, was wir da gerade hören durften, Wally.
Wir hören, erstmal will ich noch den Flavortext von der Waffe vorlesen. Vergiss nie, was dir genommen wird. Ist ein bisschen lustig, weil wir haben uns vorhin nämlich über die Waffe unterhalten. Das ist der Lore-Text der Waffe Hohle Ablehnung, des Spurgewehr.
Ah.
Und wenn ihr aufgepasst habt und unsere letzte Folge gehört habt, ist das jetzt die Geschichte von Zavala und Safi mit ihrem Jungen, der quasi jetzt aus der Sicht, wie er starb, aus der Sicht des Elixnis, der den Todesstoß vollbracht hat. Auch nur aus Rache, weil Zavala scheinbar viele Elixni getötet hat.
Und wie immer wird bewusst, Gewalt führt nur zu mehr Gewalt.
Mhm. Und auch wieder Hut ab an Bungie, dass sie überhaupt auf die Idee kamen, quasi die andere Perspektive auch einzubauen ins Spiel.
Ja, true. Was haben wir dabei? Wir haben eine bunte Tüte Nicht-Themen, weil wir haben uns nichts aufgeschrieben zu der Folge. Wir werden einfach Dinge tun. Wir haben Ich würde sagen, wir fangen mal direkt wieder an, wie sonst auch, mit Twops und News. Wir haben zwei Twops, über die wir kurz ein bisschen drüber gehen wollen. Für
wir
euch,
haben
mit euch.
Eigene News, bevor wir mit den fremden News anfangen.
Okay, fangen wir mit den eigenen News an.
Genau.
Es gibt bald eine Geistergeschichten-Erholungssommerpause. Und zwar werden wir die nach der nächsten Folge einläuten. Also, wir haben heute Donnerstag zur Zeitpunkt der Aufnahme. Ihr hört morgen am Freitag die Folge, wenn ihr sie direkt nach Release hört. Das heißt, die nächste reguläre Folge kommt am 20. Juli. Die machen wir noch und dann würden wir uns in die Sommerpause verabschieden. Die würde bei uns so aussehen, dass wir eventuell, das steht noch nicht so ganz fest, könnt ihr die Sommerpause dann mit einem Geistergeflüster zumindest von uns noch hören. Jetzt müssen wir noch mal schauen, wie wir das zeitlich managen. Und wir würden uns dann praktisch zur neuen Season wieder melden. Molly, du hattest vorhin mal ausgerechnet, wann das ist, ne?
Weißt du also, nachdem wir ja gerade gespielt haben, wissen wir es, es ist zum Zeitpunkt der Aufnahme in 47 Tagen. Wenn ihr die Folge hört, in 46 Tagen.
Genau. Das heißt, wir sind, was hatten wir gesagt?
Nee, in 45 Tagen, weil wir haben ja vor Reset gespielt.
Das stimmt. das heißt, wir sind irgendwie in der, kann das sein, 23. wäre der Dienstag, der Reset.
Wie verwirrt man seine Zuschauer in kurzer Zeit absolut, indem man
so
einfach wild so Zahlen durch die Gegend wirft?
Genau. Ich glaube, nagelt mich nicht darauf fest, ich glaube, der Reset, der entscheidende Reset, um den es geht, ist der 23.8.
Ja.
Das heißt, wir würden uns dann am 24. mit frischen News zur neuen Season wahrscheinlich melden, wenn wir das hinkriegen.
Entweder das oder, falls wir uns verrechnet haben, einfach einen Abschluss machen und nochmal so ein Lore-Galore rausbringen, wo wir einfach noch ein paar liegen gebliebene Lore-Texte vorlesen.
Liegen gebliebene, davon haben wir ja immer genug. Genau, das ist so der Plan.
Genau, wir haben es irgendwie verpasst, wir hätten die Folge noch ein bisschen länger verschieben sollen, weil dann wären es vielleicht nur noch 42 Tage bei der 42. Folge gewesen. Ah, Gelegenheit verpasst.
Ja, man kann nicht, also wir haben ja schon so viele, ne? Fancy Zahlen, Dinge geschafft, da kann man ja auch mal, also muss man ja nicht immer, aber wäre cool gewesen. Genau, das dazu. Also Sommerpause, weil wir haben beide viel, ein bisschen was zu tun im Sommer und wir haben auch Urlaub, wir sind mal nicht da und ja, beide ein bisschen real life und wir haben auch gesehen, dass tatsächlich im Sommer jetzt in den Sommermonaten auch ein bisschen ihr ein bisschen weniger Zeit habt, den Podcast zu hören. Deswegen dachten wir, da passt eine Sommerpause ganz gut. Zudem kommen wir jetzt eh in den Zeitraum bei Destiny, wo mit der Sonnenwende jetzt ja eh Content kommt, der, sag ich mal, abseits der Story passiert, wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, wo es dann für uns auch gar nicht so viel zu berichten gibt, wahrscheinlich.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es wird so wie immer und es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, oder sie schaffen es, das so zu machen wie mit dem Halloween-Event, dass sie es einfach mal so ein bisschen storytechnisch aufpeppen.
Wäre cool.
Vielleicht taucht ja auch Clint wieder auf.
Möglich, ja.
Aber lassen wir uns einfach überraschen. Genau, ich werde es jetzt nicht so exzessiv spielen wie die letzten Jahre.
Ich auch nicht.
Ja.
Das weiß nicht. Und selbst dieses Leuchten freischalten, ich meine ganz ehrlich, spätestens in der nächsten Season hat man das Rüstungsset eh nicht mehr an, weil es dann irgendein cooleres gibt. Und dafür den Grind hinzulegen, ja.
Ich habe noch gar nicht probiert. Das war bestimmt mal in irgendeinem Twap oder so gestanden, was passiert, wenn man diese leuchtende Rüstung zu Ornamenten macht.
Keine Ahnung.
Aber es war damals ziemlich cool, weil ich kann mich an irgendeinen Raid erinnern, wo es darum ging, dass wir diesen Triumph machen, dass, ich glaube, das war tatsächlich der Garten, alle in einer bestimmten Klasse, alle in Arkus oder so, und irgendjemand meinte, ja, wir müssen alle Arkus machen, und meinen alle, ja, haben wir, und dann meint irgendjemand, aber du hattest doch das falsche Leuchten oder so.
Ja,
du leuchtest doch falsch.
Dann hat man's ja, kommt man sich nicht mehr rausreden. Hallo, wieso leuchtest du rot? ja, das war auf jeden Fall der Überprüfungsmodus.
Ja.
Genau, soviel zu unseren eigenen News. Gehen wir einmal die Twops durch. Fangen wir mit dem vom 23.06. an. Da geht's erstmal um Prüfung Freelance. Dann geht's ein bisschen was zu der Deaktivierung von Konten. Das ist immer noch die Geschichte, die wir schon mal in vor, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Folgen hatten, wo es um diese Urheberrechtsverletzung ging. Genau.
Wird tatsächlich verklagt, der Dude, auf eine gar nicht mal so kleine Summe.
Ja, geschieht ihm auch recht.
Ja.
Genau. Dann haben wir wieder noch Hotfix-Gedöns und ja, irgendwelche Probleme, die behoben wurden. Und das war es eigentlich in dem Top auch schon groß. Dann haben wir dort noch im nächsten Artikel, der heißt, wenn es schlecht ist, dann ist es wirklich gut. Einmal wieder ein kleines Bild verlinkt bei dem B. Und der Artikel an sich ist eigentlich ganz lustig, weil da geht's eigentlich, ist es so ähnlich wie Threads of Light, es heißt nur Shreds of Light. Denn es geht darum, zum Bungee Day möglichst einfache Cosplay-Kreationen, also die dürfen auch ein bisschen hässlich sein und ich sag mal so aus Hausmittelchen gemacht sein und dann halt unter dem Hashtag Shreds of Light hochgeladen werden, was ich schon eigentlich einen sehr coolen Move finde, weil da kann halt jeder mitmachen, ne? Ich meine, Cosplay hat nicht jeder Zeit und Mittel und die Fertigkeiten für, aber für so hässliches Cosplay schon.
Ist ja nicht einfach. Als Inspiration gilt der Cheap Cosplayer Guy, der eigentlich, also ich weiß nicht, die meisten, die im Internet unterwegs sind, müssen den kennen, weil es immer wieder mal was von ihm gibt und es ist einfach nur gut. Also diese einfachen Dinge, die er macht, die sind einfach nur genial. Also ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist.
Das glaube ich auch nicht, das stimmt. Genau, dann kommen wir eigentlich auch schon zu Video der Woche.
Wenn ich mich jetzt tot am Boden lege, gilt es dann als Kate? Tut mir leid, wow, liebe Zuhörer. Wow.
Machen wir weiter. Das erste Video der Woche ist von der guten @SemiCatPlays auf Twitter eingereicht. Über ihren, also ein kleiner Mitschnitt von dem Bossfight aus dem Duality Dungeon. Sie hat nämlich Solo, Flawless, ohne HUD und alles nur mit Bögen gespielt.
Bogen.
Also es ist genau Wallys Variante, nur Bögen. Ein bisschen krank. Also ich finde den Endboss so schon nervig. Und wenn ich dann überlege, dass ich sogar nur Bögen spielen darf, ja, weiß ich ja nicht. Muss ja nicht sein. Das zweite Video der Woche von @KoreanRiceSauce ist ein Naruto-Destiny-Crossover. Also eigentlich ist es der, er heißt auch Light of the Firefly. Es ist praktisch das Naruto-Opening in Destiny nachgebaut. 1,5 Minuten lang. Könnt ihr euch auch mal geben. Dann haben wir noch Kunst der Woche, die Woche. Und zwar das erste ist ein Titan Light and Thunder, sehr angelehnt an den neuen Thor-Film, der seit dieser Woche, seit heute im Kino ist, glaube ich.
Light and Thunder.
Sehr cooles Konzeptart eigentlich. Ich finde das Poster cool. Ich hätte das gerne als Druck. Schon fancy. Dann haben wir noch Crow and His Nightmare, eine, ja, so ein bisschen shady Zeichnung. Sieht so ein bisschen aus wie Pastellfarben oder so, von der Art. Ja, irgendwie so. Und genau, dann haben wir noch einen kleinen Artikel über Augenaufhüter. Psychische Gesundheit ist wichtig. Das ist ja, begleitet uns ja eigentlich schon durch diese komplette Season durch. Da haben sie mal wieder ihre Seite verlinkt, wo die ganzen Organisationen drauf sind und haben auch gesagt, dass sie da noch mehr Ressourcen reinpacken. Haben sie auch getan. Genau, für alles, wenn da Bedarf besteht, schaut da auf jeden Fall mal rein. Oder wenn ihr euch das einfach nur mal so angucken wollt. Genau. Und dann haben wir ganz am Ende als Gimmick vom guten Hippie noch ein zweites kleines leuchtendes gelbes E, was wir nochmal anklicken können. Und das war's eigentlich aus dem Top schon. Ein sehr kurzes und knackiges Top. Kommen wir zum Top vom 30.06.
Ja, das Top, das schon wieder ein bisschen, ja, Wellen wirft.
Echt?
Ja, es gibt halt einfach, es fängt jetzt langsam wieder an mit Änderungen, die kommen werden zur Sandbox, und das ist ja in dem Tab ganz gut dargestellt. Und ja, manche Sachen kamen gut an, manche Sachen kamen nicht so gut an.
Gut, das ist ja der normale Lauf der Dinge eigentlich mittlerweile bei Bungie-Anpassungsgeschichten, ne?
Ja.
Also ich würde sagen, wir gehen die jetzt nicht alle einzeln durch.
Ich kann nur sagen, es wird immer wieder kommen.
Ja, es gehört halt dazu. Also Bungie passt halt laufend was an.
And again.
Genau, es geht um, erstmal der erste Part beschäftigt sich wieder um Luftkampf. Effektivität in der Luft, und zwar einmal mit Buffs und Nerfs und danach so ein bisschen mit Primärwaffen und Anpassungen dazu. Die will ich gar nicht alle besprechen. Wenn ihr die Zahlen sehen wollt, guckt sie euch an. Da sind einige bei, sowas wie zum Beispiel Automatikgewehr kriegt 40% Präzisionsstrafe, aber das ist halt, naja, sind halt viele Zahlen.
Es tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss. Ich bin gerade über einen Satz im nächsten, da geht es dann um Waffearchetypen, die sie verändern. Und bei Handfeuerwaffen steht ganz am Schluss, kann jetzt Hüter mit 2 kritischen Treffern pro 2 Körper besiegen. Aber mein Hüter hat nur einen Körper. Wie funktioniert das denn?
Ja, das ist jetzt schwierig. Hä, pro 2 Körper? Das ist ja echt lustig.
Was soll das eigentlich heißen? Warte mal. Machen wir den.
Jetzt Hüter mit 2 kritischen Treffer pro 2 Körper. Aber wie Wally gerade schon angesprochen hat, ich überbrücke mal seine Suchaktion. Danach geht es um Waffenarchetypen, wie die angepasst werden. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht groß durchgehen. Sie passen halt alles so ein bisschen an. Wally hat es gefunden.
Ja, das sollte eigentlich heißen, dass du 2 kritische Treffer machen musst. Also 2-mal Kopf, 2-mal Körper, und dann fliegt ein Hüter um.
Ah, okay.
Dieses Pro ist einfach, hat der Übersetzer einfach eingefügt.
Ah. Genau, dann haben wir die ganze Anpassung, ja. Also, das ist halt alles marginal, ne? Oder es ist halt, guckt es euch an, wir gehen die Zahlen jetzt nicht durch. Da waren jetzt auch, glaube ich, keine großen Sachen bei, die jetzt einen Riesenaufschrei bedeuten. Natürlich werden auch hier wieder viele Dinge unterschiedlich gehandhabt im PvE und PvP, was wir ja schon mal angesprochen hatten, was per se immer noch ein sehr guter Weg ist, das voneinander zu trennen. Dann gibt es noch einen ganzen Passus über exotische Waffen. Da fassen sie unter anderem den Lorenz-Antrieb an, weil sie immer noch merken, dass der zu doll ist. Das Gjallarhorn wird jetzt ein bisschen angepasst, weil es im PvP zu viel genutzt wird. Das Last Word ist auf dem Controller irgendwie ein bisschen, hat seinen Nutzungsgrad nicht erreicht, schreiben sie so gut. Also war halt nicht so gut, wie es hätte sein sollen. Ja.
Nee, eher andersrum, es wird genervt.
Ach so, es wird genervt, weil es zu gut war. Okay, dann habe ich den Satz falsch verstanden. Du hast recht,
Controller stimmt. Der M-Assist einfach zu gut gewesen.
Ah, okay. Dann andersrum, dann wird es genervt, genau.
Stopp! Mich würde mal interessieren an der Stelle, wer von euch spielt denn alles mit dem Controller und wer von euch spielt mit Maus und Tastatur? Also haben wir eigentlich alles. Spielt ihr Controller, egal ob PC oder Konsole, oder spielt ihr mit Maus und Tastatur?
Ich glaube, dazu hauen wir einfach nochmal, also ihr könnt es natürlich uns auch schreiben, ich würde dazu einfach nochmal eine Umfrage auch online schalten, wenn die Folge rauskommt, dann könnt ihr einfach mal abstimmen.
Genau.
Machen wir eine Umfrage zu. Genau, Wegbereiter machen sie jetzt noch ein bisschen mehr Muni im PvP und im PvE weniger. Iriana Schwur machen sie eine Spezialmuni-Anpassung, kriegt einen Schuss mehr im PvP. Genau, und sie überprüfen die Effektivität der Luftstats für exotische Waffen und schauen da dann, wie sie es machen. Und da haben sie jetzt auch, da werden sie zum Beispiel beim Surisch Resim, werden sie diesen effektiv in der Luftstat erhöhen. Bei Whisper of the Warm werden sie ihn erhöhen, eigentlich bei allen, ja, die da geschrieben sind. Monte Carlo und Wegbereiter auch.
Genau, weil wir wissen ja alle, dass wir so viel mit der Whisper in der Luft schießen.
Natürlich, wer macht das nicht? Also, ständig. Ja, wie gesagt, also viele, viele Zahlen. Liest ihr euch durch, wenn ihr es genauer wissen wollt. Dann sehen wir noch einmal das aktuellste Prime Gaming Mic Drop Paket, also mit der Mic Drop, mit dem Mic Drop Emote, einem Sparrow und einer Geisterhülle. Dann haben wir einen kleinen Passus über den Pride at the Park Geschichte vom Pride Strike Team. Die melden sich mal wieder. Die hatten nämlich jetzt ein Event. Genau, Wally zeigt mir dabei gerade auch noch schön seinen Pin, der gerade heute angekommen ist.
Yes.
Die machen ja aktuell viel zum Pride Month und hatten jetzt halt auch ein Offline-Event im Bellevue Square Park mit Essen, Spielen und so weiter. Und da ist auch nochmal der Code drin, ML3-FD4-ND9 für das In-Game-Emblem.
Ja.
Das bleibt dir treu Abzeichen, heißt das. Genau. Dann noch ein kleiner Part, das Spitzenreiter ab nächster Woche. Warte mal, wenn das von nächster Woche ist, das nee, heißt, das ist schon aktiv. Draußen. Genau. Das läuft schon. Ein bisschen was zu Problembehebung und dann sind wir schon in Videos der Woche. Da haben wir als erstes...
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich vermutlich keinen Spitzenreiter mehr spielen werde, weil ich einfach diesen Grind total sinnlos finde. Dieses Power-Level, das man dafür braucht.
Ja, da bin ich leider mittlerweile auch so, dass ich sage, du musst ja irgendwie 220 haben, damit du plus 21, das gleiche gilt ja auch für den Master Raid. Du musst ja irgendwie Power-Level 220 farmen, damit du von nichts mehr auf die Schnauze kriegst. Season-Rang, genau, Season-Rang 220 und ich bin jetzt, glaube ich, auch, was bin ich, 64? Also ich bin diese Season echt langsam. Und ich sehe es auch nicht ein, da jetzt super viel zu farmen, nur um das dann spielen zu können. Also ich werde wahrscheinlich dann auch eher, wenn überhaupt, Richtung Ende der Season einen Grandmaster noch spielen. Weil dann habe ich vielleicht das Power-Level. Genau. Erstes Video der Woche von @CelestialHarry heißt Your Light Dances Away. Wir sehen einen Hulk, der tanzt, weil er einen Raid Squad ausgelöscht hat. Der einen Siegestanz macht. Mit sehr cooler Sinti-Mucke, 80-Sinti-Mucke im Hintergrund. Dann haben wir, weil wir so lange keins mehr hatten und nur für Wally, das Video Loyal vom guten Twist. Was natürlich, weil ihr wisst es, was es ist, weil ich habe gesagt, es ist extra für Wally. Es ist eine PvP-Montage. Wieso nimmt Wally jetzt die Kopfhörer ab?
Bitte, was hast du gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört, ich habe meine Kopfhörer unten.
Ja, es ist extra nur für dich eine PvP-Montage. Da konnte die Kopfhörer nicht schnell genug runternehmen. Genau, also wir haben mal wieder eine PvP-Montage, aber die Mucke ist cool.
Aber ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, beim TWAP davor, also von letzter Woche, steht ein kleiner Absatz über den Videos, dass sie weiterhin PvP-Montagen nehmen, aber damit man die verwenden kann, sollte man davon absehen, Kraftausdrücke und sonstige Sachen zu verwenden.
Ah. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Bonusrunde. Ach nein, wir haben erstmal Künstler der Woche. Da haben wir nämlich ein Bonusbild. Aber erstmal die ersten beiden normalen. Da haben wir erstmal von @ttv_pj290 ein Cosplay von dem Raid-Boss Atrax. Ein ziemlich krasses. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Der hat einfach ein Cosplay zu Atrax gemacht. Was ziemlich, ziemlich cool aussieht.
Krass.
Dann, was?
Krass.
Ja. Als zweites haben wir einen kleinen Comic von @dulkamara, was Newfound Family heißt, was bedingt genau passt zu dieser Woche eigentlich, weil diese Woche gibt es das Stricken-Emote im Eververse gratis Shop. Weil da in dem kleinen süßen Cartoon geht's auch ums Stricken. Und zwar sehen wir dort Crow, Zavala und Keitel. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich erzähle euch nicht, was sie sagen. Und als Bonus haben wir noch was, was Wally freuen wird. Einen kleinen Lego-Bausatz, nein, eine kleine Lego-Figur von Keitel. Und von einem so einem Schießding aus dem Dungeon. Ich habe keine Ahnung, ob die einen Namen haben. Wahrscheinlich haben die einen Namen, aber...
Du meinst die Glocken.
Ja, genau, Glocken.
Die Schießdinger aus dem Dungeon.
Ja, du weißt doch, was ich ja. meine.
Ich find's gut. Ich hoffe, nachdem das jetzt schon Pfab ist, vielleicht kommt es ja zu Lego. Ich meine, es gibt ja Lego Ideas, wo man so Sachen sammeln
theoretisch
kann.
Theoretisch ist es ja schon da. Man muss es halt nur noch mal in eine hübsche Anleitung packen und die Steine zusammenlegen. Ne? Also so genau. viel Arbeit ist das nicht mehr.
Ist ja nicht so, dass es mit Minecraft funktioniert hat oder ja. mit dem
Lego Destiny,
mit dem Langhals aus Horizon Zero Dawn. Den gibt es auch als Lego-Set zu kaufen. Also
Alter, Lego Destiny und dann gibt's den Traveler. Der ist dann ungefähr in der Baugröße wie der Todesstern von Star Wars, weißt du, so ein...
Wahrscheinlich ist so es der Todesstern, nur weiß
angefinst. In rund, genau. Einfach so, Todesstern in rund. Genau. Das war's von dem Swap. Genau. Und dann habe ich noch einen kleinen Artikel von Bungie, wo ihr mal reingucken könnt. Der ist vom 29. Juni und befasst sich damit, wie das Gjallarhorn von Bungie zusammen mit Nerf zum Leben erweckt wurde. Den möchte ich euch mal ans Herz legen.
Und schaut ihn euch an, dieses riesig, dieses Ding. Also entweder das haben Ding die eine riesig. Sehr kleine Person benutzt, um dieses Bild zu machen.
Das Ding ist zum einen riesig und zum anderen ist es aber auch unglaublich detailverliebt. Also wenn man sich dann auch so die Ornamente und so anguckt, die sind da auch mal in so einer Nahaufnahme, die sind unglaublich hübsch gearbeitet.
Die Verpackung, also bitte.
Stimmt, der Karton auch noch dazu. Also schaut euch das ruhig mal an. Das ist schon echt richtig schön. Ich weiß zwar nicht, ob ich bereit wäre, das Geld dafür auszugeben, weil ich glaube, die ist schweineteuer.
Aber ich würde gerne wissen, das machen wir jetzt hier, ich mach das jetzt live in der Podcast-Aufnahme. Gibt es das schon irgendwie so ein Video, wie das Ding schießt? Gjallarhorn Review, was man so eingibt bei YouTube.
Wieso habe ich eine Warteschleife beim Bungie-Store?
Weil jetzt glaube ich die, heute ist ja der Zeit 19 Uhr.
Ja.
Ja, ist ja der 7., also es ist ja Bungie Day, der 7.7.
Ach ja, stimmt. Okay, seitdem ist wahrscheinlich escalating
im und, Shop. Und es gibt wieder Angebote im Shop und deswegen.
Okay, dann gucke ich da nicht jetzt rein, weil ich müsste 20 Minuten warten. Ich wollte nur kurz gucken, was die kostet. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann im Podcast gesagt, weil das irgendwann schon mal in einem Swap stand, aber ja. Ach so. Ja, okay. Gut, dann haben wir die Swaps durch für diese Woche. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Story, Story, Story.
Ja.
What happened in the seasonal story? Wally und ich haben sie auch gerade taufrisch gespielt, weil wir zwei Wochen nicht richtig gezockt haben und sie einfach direkt vor der Podcast-Aufnahme einmal durchgeprügelt haben.
Ja, die letzten zwei, also wie sagt man, die letzten zwei normalen Missionen haben diesmal Keitel in der Hauptrolle gehabt. Mhm. Die von keinem Geringeren als Dominus Gall verfolgt wird, als Albtraum.
Heimgesucht wird, ja.
Heimgesucht, der ihr natürlich vor allem vorwirft, dass sie sich quasi mit den Hütern, mit der Menschheit verbündet hat und eine Allianz eingegangen ist. Und ja, und das ja nicht der Kabalweg ist, der einzige Kabalweg ist zerstören und einnehmen sozusagen. Und das hat er ja gemacht auf seinem Weg. Er hat sogar den Reisenden eingenommen, also
das wirft er ja auch vor. Er sagt halt auch sowas, glaube ich, wie in der einen Unterhaltung. Ich habe dir sogar das Licht gegeben oder es gefangen genommen und beherrscht und du wirfst das alles weg und, ne?
Genau.
So die Richtung.
Und also. Ja. Ich bin gerade geflasht von der Braytag-Seite, die habe ich nebenbei offen. Sorry.
Okay.
Da läuft jetzt so ein Braytag durch so ein Bild durch. Total sinnloser Effekt, aber egal. Also, und man bekommt auch mit in der Mission, und das ist das, was Keitel zu schaffen macht. Also für uns war Dominus Gall ja schon immer der Böse, der uns das Licht weggenommen hat. Mhm. Aber für sie war er quasi ein Held, jemand, zu dem sie aufgeschaut hat. Jemand, der sich von ganz unten den Weg an die Spitze der Kabale gekämpft hat. So, und vielleicht auch so ein bisschen so eine Leitfigur, weil sie hat ja, man kriegt es ja auch in sämtlichen, also auch sowohl auf der Leviathan als auch im Dungeon mit, was Keitel für ein Verhältnis zu Kallus gehabt hat, zu ihrem eigenen Vater, und Gall war da so eine Leitfigur, zu dem sie aufschauen konnte, wenn sie es schon nicht zu ihrem eigenen Vater konnte.
Ja.
Und das macht ihr zu schaffen in der ersten Mission.
Ja.
Genau. Cool finde ich an der Mission, dass wir diesen komischen Galdran-Albtraum, den Unzerstörbaren, dass wir den tatsächlich platt machen und in den ersten beiden bei Savala und bei Grey das nicht konnten und quasi immer davon gelaufen sind vor dem.
Ja, und jetzt rösten wir ihn ganz nett wie einen Dönerspieß.
Genau.
Und ansonsten funktioniert es eigentlich ähnlich. Wir gehen das erste Mal rein und sie ist dem natürlich nicht gewachsen, sich Dominus Gall zu stellen. Und daraufhin gehen wir eine Woche später halt nochmal rein, nachdem sie sich ein bisschen wieder aufgeladen hat. Und dann stellt sie sich Dominus Goll und schafft es praktisch, ihn zu besiegen. Wobei ich, das meinte ich vorhin auch, als wir die Story gespielt haben, den Move von ihr, weil ich glaube, das haben wir bei den anderen beiden, also bei Zavala und bei Crow, war das nicht so, dass die irgendwie auf den nochmal geschossen oder eingestochen haben. Aber Keitel wäre nicht Keitel, wenn sie nicht ihr fettes Schwert nehmen würde und es nochmal in diesen Albtraum von Dominus reinsteckt und ihn dadurch halt einfach läutert.
Mhm.
Einfach ihre Pommesgabel und läutert den Albtraum. Das fand ich schon sehr, passt halt irgendwie auch wieder zu ihr, ne? Nach der Mission gehen wir dann zurück zu diesem Holoprojektor, der ja im Helm steht. Und da fand ich echt ganz gut, beziehungsweise da sieht man eine Entwicklung von Keitel, nachdem sie sich mit Dominus Goll oder dem Albtraum von Dominus Goll gestellt hat. Denn danach klingt auch sie anders. Denn sie spricht auf einmal auch davon, dass ihr, dadurch, dass sie sich dem Albtraum gestellt hat, klar geworden ist, dass es nicht wichtig ist oder wenn sie stirbt, die Leute sich nicht daran erinnern werden, welche Schlachten sie gewonnen hat, sondern sie praktisch ihr Erbe dadurch definiert wird, welche Allianzen sie geschaffen hat. Weil das Dinge sind, die fortbestehen und die praktisch prägend sind. Und das ist ja etwas, ich meine, Keitel hat sich zwar langsam immer in die Richtung entwickelt, dass sie, ich sag mal, die Allianzen zu schätzen gelernt hat, aber dennoch war sie ja, gerade auch in Bezug auf ihren Vater, war sie ja schon noch im Rage-Mode und sie war ja trotzdem immer noch so, dass sie gesagt hat, ja, wir gehen da jetzt hin und machen das jetzt platt. Und das sind halt, finde ich, nochmal, das ist eine ganz andere Seite von Keitel, ne? Die jetzt ganz klar sagt, es geht nicht darum, was ich kriegerisch leiste, sondern eher, was ich diplomatisch leiste.
So. Ja, und das ist die logische Entwicklung, würde ich mir sagen, für uns, von einem Volk, das einfach mit dem Rücken zur Wand steht. Die Kabale-Wand war eins der mächtigsten Völker im Universum, die einfach von Xivo Arat und ihrer Armee vertrieben wurden. Und alles, was noch gibt an Kabalen, sind die bei uns im Sonnensystem sind. Vorher waren die Kabalen auf mehrere Systeme verteilt, also man merkt wie die Anzahl. Jetzt gibt's halt einfach nur noch die. Und wenn jetzt Keitel den gleichen kriegerischen Weg gehen würde, dann gäbe es irgendwann überhaupt keine Kabale mehr. Wäre vielleicht eben in den Augen von Kallus, wobei Kallus denkt ja auch anders, aber in den Augen von Goll wäre das einzig lohnenswerte Ziel sozusagen. Also wenn untergehen, dann richtig im Kampf nach Kabalart. Aber Keitel denkt sich, nee, mein Volk ist mir wichtig, ich will fortbestehen und deswegen muss ich einfach neue Wege gehen, egal was es kostet. Aber der Weg davor ist nicht mehr der richtige. Und deshalb versucht sie Goll klarzumachen. Und letztendlich sagt Goll am Schluss, das finde ich ganz gut, er hat versucht, das Licht einzunehmen und Keitel hat es geschafft, das Licht quasi in dem eigenen Kriegsrat zu haben.
Ja. Ja, fand ich auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung. Und nee, was wollte ich jetzt noch sagen? Habe ich vergessen. Was war nach der Mission in dem Radio zu hören? Das war eine Unterhaltung zwischen Zavala und Keitel, ne?
Das war nach der Mission. Ja, genau.
Genau, da hören wir eigentlich nur noch mal eine Unterhaltung zwischen den beiden, wo es noch mal um den Kampf ging gegen Dominus Goll. Und dann gehen wir eigentlich noch mal zu Eris und bekommen unseren finalen Auftrag, denn sie bekommt halt irgendwie, beziehungsweise sie erzählt uns dann, dass halt Kallus dabei ist, die Pyramide.
So,
Sie sagt eigentlich, dass wir zu spät waren, dass Kallus sich irgendwie schon mit der Pyramide am Verlinken ist. Und sie sieht noch einen Ausweg, in dem dafür braucht sie aber unsere Hilfe und sowohl auch die Hilfe von Krähe, Zavala und Keitel. Und so brechen wir alle auf und fliegen zur, wie heißt sie? Leviathan.
Mhm.
Und haben dort auch erstmal zum einen haben wir auf der Leviathan, finde ich, wieder eine sehr, sehr coole Stimmung grundsätzlich, weil es alles sehr düster gehalten ist. In der Mission namens Katharsis wird sie wahrscheinlich im Deutschen auch ähnlich heißen, ne? Ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißt.
Es weckt halt auch, wenn man quasi das schon kennt aus dem Raid noch von früher, ja, weckt halt einfach Erinnerung. So Erinnerungen. Es geht in den Thronsaal. Aber es ist atmosphärisch auch ganz gut gemacht, so wie die Albträume platziert sind oben, bevor es dann mit dem Aufzug runtergeht.
Genau.
Wo die ganzen Robo-Kalos sind. Und das ist ja, da sind wir beide stehen geblieben.
Und haben erstmal instant angefangen, Screenshots zu machen. Ja, weil du kommst halt praktisch in diesen Raum, wo die Kalos hängen, wo du dann auch praktisch im Raid damals den Loot bekommen hast von Kalos. Und siehst am Ende schon so ein Portal, wie wir sie auch kennen, diese Orangenen aus der Thronwelt. Und da sind halt auf dem ganzen Steg rechts und links schweben halt so Albträume. Das sieht schon sehr, sehr fancy aus. Genau, und dann gehen wir durch dieses Portal und landen dann in der Pyramide. Und kommen hier dann auch recht schnell in die Arena, wo erstmal Kaldur einen kleinen Ausraster kriegt und nach ihrem Vater schreit, weil sie ihn jetzt endlich konfrontieren will. Der sich dann auch blicken lässt, und zwar als großer Bobblehead Kalos, wie wir ihn schon kennen aus dem Raid auch.
Riesenkalos.
Als Riesenkalos, genau. Und da in diesem Kampf, der dann entsteht, kriegt man noch viel mehr Raid-Flashbacks. Zum einen besteht der Kampf halt daraus, dass dann Kalos nacheinander verschiedene Albträume auf uns hetzt, die wir, und hier kommt eine Mechanik, die wir so noch nicht hatten, die wir dann mit Hilfe der Sense, die wir ja schon kennen aus dem Event, können wir praktisch die Immunität von den Albträumen brechen und die dann damit auch wegfrühstücken.
Ich glaube, storytechnisch verstehe ich das so, dass mir quasi in den Event auf der Leviathan, die wir davor mal spielen, um die Sense sozusagen mit Energie aufladen.
Ja.
Und dadurch die Sense mächtig genug ist, um selbst die starken Albträume sozusagen zu fällen.
Okay, macht ja sogar Sinn.
Ja.
Genau, dann, und zwischendurch, wenn wir immer einen Albtraum getötet haben, geht nämlich Kalos in den Modus, den man auch aus dem Raid und aus dem Kalos-Kampf kennt, dass er anfängt, lustige Totenköpfe auf uns zu kotzen. Und dazu.
Die wir dieses Mal nicht abschießen können, sondern.
Nee, genau. Die ich aus Effekt raus auch erstmal versucht habe abzuschießen, bis ich festgestellt habe, das funktioniert nicht. Aber die gute Kaipe macht dann eine Kuppel in der Mitte der Arena, wo wir uns drunter zurückziehen können, um keinen Schaden von denen zu bekommen. Das Ganze machen wir, glaube ich, mit 3 Albträumen. Ich glaube, ja. Was denn?
Keitel macht eine Kuppel.
Ja?
Wenn Keitel und Zavala so anbandeln, verkuppeln die sich dann. Es tut mir leid.
Schön,
liebe
gute Folge,
Zuhörer.
War schön. Wir müssen auch wieder los. Bis nach der Sommerpause vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, Quatsch. Der war schon nicht schlecht, den muss ich ein bisschen appreciaten. Der war schon gut. Genau, dann haben wir es auch geschafft und haben dafür gesorgt, dass diese Verbindung zwischen Kalos und der Pyramide auf sich auflöst. Aber es war tatsächlich wohl schon zu spät. Denn, wie wir dann erfahren, also erstmal geht dann Keitel davon aus, dass ihr Vater tot ist. Nein, beziehungsweise ihr Vater ist tot. Denn er hatte sich praktisch aufgegeben und sich als, heißt das auf Deutsch Botschafter? Wahrscheinlich irgendwie
er
so.
Er hat sein Bewusstsein per Pyramidennetzwerk an die Zeugen übertragen.
An den Zeugen geschickt und sich somit dem Zeugen nicht geopfert, aber zur Verfügung gestellt, wie ja Rulk auch schon. Er wurde zu einem Diener des Zeugen. Und damit ist er zumindest...
bezeichnet ihn als Omen des zweiten Kollaps.
Kollapses. Klingt lustig. Und das ist alleine schon mal, also wenn man sich überlegt, sie sagt als Omen des zweiten Kollaps, das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Also... Und sie sagt auch, ganz am Ende der letzten Nachricht, die wir von ihr kriegen, von der Krone, dass der Zeuge nah ist und dass es das Anfang vom Ende ist. Was jetzt nicht ganz so nett klingt. Also da ist auf jeden Fall schon mal Kacke am Dampfen, könnte man sagen.
Ja, ich sag nur, in 2 Seasons kommt Lightfall.
Ich wollte gerade sagen, das nächste Addon verspricht auf jeden Fall, dass der Zeuge dann da ist, würde ich vermuten.
Ja.
Ja. Mal gucken. Wir sind gespannt. Schade, dass es noch 2 Seasons sind. Ich habe jetzt schon Bock.
Ich glaube trotzdem nicht, dass der Zeuge das Ende ist. Also
ich glaube auch, dass wir mit dem Zeugen einfach schon, also dass Lightfall sich mit dem Zeugen beschäftigt, so wie Witch Queen sich mit Savathun beschäftigt hat. Und danach geht es ja weiter. Es gibt ja dann Warte, was kommt noch?
Nochmal Seasons und dann kommt das Final Shape.
Genau, und dann kommt ja noch Final Shape. Und Final Shape ist ja dann, wie gesagt, Final Shape ist ja, glaube ich, das, was dann daraus entsteht. Aus beidem.
Zu der Mission noch zwei Dinge. Wir fanden sie beide ein bisschen zu leicht, wobei es wahrscheinlich daran lag, dass wir zu zweit drin waren. Und gleichzeitig fand ich es total gut, nachdem wir den Screenshot gemacht haben, haben wir beide die Mission ohne HUD gespielt. Ja. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, macht das recht öfters mal, spielt mal so Sachen komplett ohne HUD. Das macht tatsächlich Spaß.
Es macht zum einen Spaß und was ich ganz lustig daran finde, es schult ein bisschen dein Destiny-Auge, weil du musst bei vielen Dingen, wo du dich sonst auf dein HUD verlässt, wenn du das aus hast, musst du ein bisschen entweder hinhören oder hingucken, weil du, du hast keinen Lebensbalken mehr. Das heißt, ob dein Leben jetzt hoch oder niedrig ist, das hörst du, wenn es anfängt zu piepen in deinem Ohr. Dann weißt du, okay, du bist gerade low-life. Ob dein Mob gegenüber jetzt gerade Schaden nimmt oder nicht, siehst du auch nicht. Also ob der gerade immun ist oder nicht, das kannst du auch nur anhand von dem, wie der aussieht, vielleicht festmachen. Und das ist so ein Ding, man verlässt sich doch sehr, sehr doll, ich meine, dafür ist es halt auch da, aber man verlässt sich auch sehr, sehr doll aufs HUD. Und ob man zum Beispiel irgendwie sein Ulti fertig hat und so, keine Ahnung. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter, wenn man es mal ohne spielt.
Ja, ob man HUD hat oder nicht hat, das ist
ob man es HUD anhat oder aus hat, da hat auch niemand was gegen, also hat er nicht gesagt. Okay.
So,
das war's zur Story. Ja. Damit ist auch die Seasonal Story beendet. Wir haben jetzt auch beide Lore-Bücher freigeschaltet, die es freizuschalten gab. Einmal das über das Radio und einmal das über die eigentlichen Story-Missionen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir auch davon eins als Geistergeflüster nehmen, würde ich vermuten, für die Sommerpause.
Ja, das andere, also das genau. Eine haben wir ja schon angefangen.
Genau, das andere dann. Und
ja. Wie findest du, dass Bungie jetzt schon die zweite Season in Folge, ich meine, wir sind jetzt in der 7. Woche und die Seasonal Story ist quasi schon vorbei. Letzte Season war es, glaube ich, nach der 4. oder 5. Woche schon vorbei.
Wobei ich es noch interessant finde, weil letzte Season war es ja zumindest noch so, dass so ein Rest-Lore-Piece noch bis ans Ende der Lore-Season mitgezogen wurde. Das haben wir diesmal gar nicht. Also dieses Mal ist es noch mal anders, weil dieses Mal ist die Season-Story eigentlich komplett durch.
Das war es ja das letzte Mal, glaube ich, auch.
Hatten wir da nicht aber irgendwie noch zumindest so eine Begebenheit, die dann erst nach dem ganzen Event-Kram danach noch mal aufgegriffen wurde? Bin ich der Meinung. Irgendwas war da.
Na, vielleicht kommt ja noch mal was.
Entweder, also weil der eigentliche Quest ist weg aus dem Inventar. Das heißt, die eigentliche wirkliche Quest aus der Season ist durch. Ich kann verstehen, warum sie es tun, weil sie jetzt halt sagen, sie wollen jetzt das Hauptaugenmerk dann auf die Sonnenwende legen.
Ja, und sie strecken den Shit nicht mehr künstlich. Ich meine, die Seasonal Story hätte man auch in 3 Wochen erzählen können, indem man einfach diesen Fehler weglässt. Aber ja, das macht die Hauptcharaktere auch irgendwie ein bisschen
verletzlicher,
besser.
Ja.
Als immer nur so Übermenschen, die alles schaffen. Das finde ich auch an der Story-Mission am Schluss gut, dass nicht die zwei Hüter am Schluss mit uns kämpfen gegen Kallus.
Stimmt, sondern
Keitel, die quasi nur ein Leben hat und nicht wieder erweckt werden kann,
ja,
sich durchkämpft.
Ja.
Und dann noch sagt, sind die anderen nicht hier, und dann machen wir es Hüter.
Das stimmt, so man hört irgendwie so zwischendurch in dem Funkspruch auch, wie Krähe anfängt zu schreien, und dann hört man aber von denen auch einfach gar nichts mehr. Weder von Krähe, noch von Zavala, noch von Eris. Die kommen halt nachher angehumpelt und angeschleppt, aber irgendwie haben wir dann nur noch Keitel neben uns.
Jetzt kommt noch der interessante Teil, und zwar ist es ein kleines, die letzte Radiobotschaft, und ich glaube, das ist schon ein bisschen Ausblick vielleicht auf nächste oder übernächste Season. Und zwar hört man Eris reden, die so ein bisschen, ich würde sagen, aus dem Nähkästchen plaudert, aber so ein bisschen drüber, wie sie Dinge mittlerweile sieht. Und ich habe lange überlegt, mit wem sie da eigentlich redet, und am Schluss sagt sie dann, dass sie was Interessantes auf der Pyramide gefunden hat und also Geheimnisse, und derjenige Mensch, mit dem sie redet, soll doch bitte da hinkommen und sich mit ihr treffen, und bezeichnet ihn dann als Ratte, was ein anderer Name für den Drifter ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn unser Kumpel, der Vagabund, wiederkommt sozusagen.
Da fange ich an zu tanzen, das seht ihr gerade nicht, weil ich habe da auch voll Bock drauf auf so eine Drifter-Season. Der ist halt einfach awkward, aber der ist irgendwie auch cool. Ich mag diesen Charakter.
Ja, er ist ja durch Beyond Light, ist er ja leider, er war zwar im Trailer, aber er war dann, kam dann, oder ist dann nicht aufgetaucht, weil der Voice Actor auch wohl, ja, pandemiebedingt nicht konnte. Deswegen gibt es auch diese coole Mission auf Europa, also falls ihr erst seit kurzem spielt, es gibt auf Europa eine coole Mission, wo der Sprecher vom Geist versucht, den Drifter nachzumachen und das ziemlich gut. Ja, muss ich vielleicht mal wieder spielen, kann man immer noch starten auf Europa, wenn man die Arbeit macht.
Ah, okay. Ich kann auch nicht auf dem Schirm, musst du mir mal sagen nachher, welche das ist.
Es ist die, der Geist versucht einfach, den Drifter nachzumachen und es ist auf eine wirklich ziemlich gute Art und Weise.
Ich hätte Lust auf eine Drifter-Season wieder, weil die Drifter-Seasons oder diese alles, was so mit dem Drifter zu tun hat, ist auch so ein bisschen, immer so ein bisschen shady. Also das ist immer so ein bisschen nicht ganz korrekt, was dann passiert und du weißt auch irgendwie mal nicht so die ganze Zeit, woran du bist, sobald er irgendwie mit dabei ist. Und das finde ich immer cool. Der ist einfach zwielichtig.
So geht's mir. Es gibt so eine Cutscene, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, wo der Drifter mit er spielt mit irgendjemand, ja, spielt der Karten.
Ja.
Und das sieht man quasi. Das
ist aus der Jokers Wildcard aus der Season, ne? Glaube ich,
genau. Eine Cutscene. Genau, und das sieht man, was Gambit für Folgen hat. Also wir sammeln ja diese Partikel und so für ihn und dadurch beschwört der Drifter quasi einen Besessenen, um denjenigen einzuschüchtern. Und man sieht, dass der Drifter eigentlich, er beherrscht jetzt ja wohl auch Stasis. Also eigentlich gäbe es da genug, um was draus zu machen. Bis jetzt ist er immer nur in Lore-Stücken aufgetaucht und immer in Verbindung mit Aris.
Ja. Ja, weil die ja damals auch in diesem Trupp zusammen waren, ne?
Ja.
Genau. Ich hätte noch eine Kleinigkeit.
Bevor du das machst, die wurden ja damals von der Community als Vanguard der Dunkelheit bezeichnet. Also der Drifter, ja. Aris und Elsie.
Ja.
Womit wir den Bogen schließen zu unserer ersten Podcast-Folge.
True. Boah. Und das in Folge 42. Okay.
Es hat alles einen Sinn.
Alles. Und es ist alles miteinander verwoben.
Vor allem. So, was hast du jetzt noch eingepackt, eingetütet? Die auch wieder auftauchen wird.
Ja, natürlich. Ihr Geist ist ja nicht tot. Ich habe noch einen Lore-Text dabei. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ganz fleißig schon Lore zu zwei Rüstungsteilen vom Jäger genannt habe, aus dieser Season. Ich glaube, du hast auch schon Lore vorgelesen zu den Warlock-Rüstungsteilen aus dieser Season, den neuen Exos.
Ich glaube, die, ja, genau. Ja,
aber
ja,
wir
ja,
haben ja mal wieder ein bisschen die Titanen unter unseren Community-Menschen vergessen. Deswegen habe ich jetzt eins von beiden Titanen-Rüstungsteilen dabei, beziehungsweise die Lore davon, nämlich vom Raureif Z. Die würde ich euch einmal vorstellen. Kein bedeutendes Wunder kann für immer Bestand haben, wenn es auf einer Lüge errichtet wurde. Alexei. Die letzte Stadt, Erde. Notiz zum Experiment GX-818. Der geborgene Schargeist ist funktionsfähig, reagiert aber noch auf elektrische Impulse. Habe eine Reihe von Tests durchgeführt und Willkommensprotokolldaten ausfindig gemacht. Der neue Brustschutz ist zum Experimentieren und Beobachten sehr nützlich. Jedes Mal, wenn der Geist sich bewegt, kann er ruhig gestellt werden, indem ich nur einen Finger rühre. Ich muss diese Technik bei zukünftigen Studien einsetzen. Die architektonische Analyse der Hardware hat bestätigt, dass die ausgemergelte Kreatur eine veränderbare Struktur aufweist. Sie wurde sicherlich nicht für dieses spezifische Subjekt erschaffen, sondern scheint ihre Konfiguration an ihren Lichtträger angepasst zu haben, nachdem sie ihn gefunden hatte. Ist dies für den Bindungsprozess notwendig? Um die Empfindungen von Kameradschaft zu erzeugen? Ist es für einen Geist möglich, sich mit einem Lichtträger zu verbinden, ohne eine Umstrukturierung vorzunehmen? Frühere Verhaltensstudien haben gezeigt, dass Geister wählerisch sein können. Da es keine vorprogrammierten Anweisungen gibt, ist nun klar, dass sie bewusst entscheiden, wen sie wiederbeleben wollen. Hardware-Beweise deuten darauf hin, dass die Geister schon immer in der Lage waren, die Schar wiederzubeleben. Vielleicht hatten sie das auch schon immer vor. Anhang für Spider. Du hast mich gefragt, warum ich gern mit deinen Spielsachen spiele, bevor ich sie zustelle. Nun, deswegen. Das hier beweist, was ich schon die ganze Zeit sage. Wir leben nach den Launen eines Gottes, der die wenigen auf Kosten der vielen segnet. Wir folgen Anführern, die behaupten, diese stumme Kugel zu begreifen. Und es wird von uns erwartet, dass wir tun, was immer sie will, egal, was es uns selbst kosten mag. So viele Menschen sind immer noch zum Sterben verurteilt. Und sie gewährte einem Todeskult bereitwillig Unsterblichkeit. Auf einem Silbertablett serviert von diesen Automaten. Nun, auch ich habe einen Willen und ich werde mich nicht vor etwas verbeugen, das zu so etwas Bösem fähig ist. Dein stets skeptischer Hecke-Vertriebener Alexei.
Hm.
Die fand ich nett. Denn sie enthält eine ganz, ganz interessante Aussage. Und zwar der Satz, Hardware-Beweise deuten darauf hin, dass die Geister schon immer in der Lage waren, Char wiederzubeleben. Das finde ich irgendwie, fand ich spannend.
Naja, aber ist ja eigentlich logisch, weil der Reisende hat ja zuerst die Char auserwählt, also ja. Hat er da vermutlich die Geister schon irgendwie in sich gehabt und
ja, wahrscheinlich, ja.
Ja.
That's true.
Ich habe auch noch einen Lore-Text zum Schluss, denke ich dann, weil wir sind ja auch schon wieder bei 51 Minuten.
Mhm.
Der auch so ein bisschen zu dem passt, was wir davor noch geredet haben. Und zwar von der Klefe Nezarex Flüstern. Wo ich denke, dass mit dem Namen Nezarek, die Community rätselt ja immer ganz viel, wer ist Nezarek und wann kommt er wieder und ist ja auch so ein Schüler des Zeugen oder auch nicht. Mhm. Ja, ich würde einfach den Lore-Text mal vorlesen, ist auch nicht so lang. Erhebe dich, Schüler, und trage dieses Geschenk mit Stolz. Rulk, Schüler des Zeugen. Also den Satz hat Rulk gesagt zu jemand anderen, also hat Rulk auch schon andere Schüler auserwählt. So. Spuren von Seelenfeuer wirbeln inmitten geometrischer Stasisgewächse, die aus dem staubigen Höhlenboden herausragen. Überreste von Scharrittern und Leibeigenen sind in den Kristallen eingefroren. Trümmer der letzten Schlacht knirschen unter Eris Stiefeln. Vor ihr erheben sich die kahlen Winkeln der Mondpyramide. Rote Phantome hängen wie schimmernde Staubkörner vor dem gigantischen Bauwerk in der Luft. Eris führt ihren Ahamkara-Knochen an ihre Lippen und bläst über seine Oberfläche, als würde sie eine winzige Kerze auspusten. Die Welt um sie herum verschwimmt, krümmt sich und dann ist sie woanders. Das Herz der Pyramide. Eine verschleierte Statue ragt über Eris auf. Ihre apophänische Silhouette scheint von weiblicher Gestalt zu sein. Eris hält erneut ihren von Seelenfeuer umhüllten Ahamkara-Knochen hoch. Eine Stasiskruste überzieht seine Oberfläche, ähnlich wie schon vor vielen Jahren, als sie diese Macht zum ersten Mal einsetzte. Eris wendet sich wieder der Erkundung des riesigen Inneren der Pyramide zu. Es ist still, geradezu totenstill, dem Innern der Pyramide auf Savatuns Stromwelt nicht unähnlich. Sie kneift ihre Augen zusammen, umklammert wieder den Ahamkara-Knochen und dann ist sie woanders. Eine Kammer. Sie ist höhlenartig, sie ist dunkel. Seltsame zweigeteilte Statuen aus geschichteten Mineralien säumen die kathedralenähnlichen Wände und gipfeln auf der gegenüberliegenden Seite in einer gähnenden Öffnung, die in endlosem Nichts mündet. Ihr Blick fällt auf ein unidentifizierbares, vom Staub der Jahrhunderte überzogenes Stück Metall. Eine Klefe. Eris nimmt sie in die Hand. Rote Streifen erleuchten ihre Oberfläche. Und pulsieren wie das Schlagen eines Herzens. Die Macht der Klefe fühlt sich schwach an, fern, und doch schwebt in ihrem Innern noch immer die Glut von etwas Schrecklichem. Wo bist du? Flüstert Eris ins Leere. Sie erhält keine Antwort.
Hm.
Was lustig ist, in dem Text ist ja quasi eigentlich die Bestätigung, ich weiß nicht, ob es das vorher auch schon mal gab, dass Eris in dieser Cutscene in der Shadowkeep-Erweiterung das erste Mal Stasis eingesetzt hat. Also als sie da so die Statue berührt hat und ja, dann so ein...
Da so eine Partikel rumschwirrten.
Ja,
True.
Ja.
Ich habe noch zwei Infos. Die Galahorn kostet 185 Euro. Ich bin mittlerweile durch die Warteschleife durch. wenn ihr noch, das ist ein kleiner Drop, weil Bungee Day und Sale ist ja auch dann so ein bisschen, Last Chance Sale. Wenn ihr vor Eris Morn, Drifter oder die Cage-Statue haben wollt, die sind gerade $15 reduziert. Und noch ein kleiner, lustiger Fact, den ich fand. Es gibt von dieser Season ein T-Shirt. Ich schick mal den Link kurz Wally, damit er nachvollziehen kann, was ich meine. Und das Ding sieht original einfach aus wie das Shirt von einer Metal-Band. Also das könnte auch einfach ein Metal-T-Shirt sein. Es ist schwarz.
Ich schaue es mir dann in 10 Minuten an. Ich bin gerade die Nummer 50.352.
Okay, warte, wir machen es anders. Ich zeig dir es kurz. Dann siehst du, was ich meine.
Ja, ja, oh ja.
Also, wenn ihr Bock habt auf ein Destiny-Shirt im Metal-Band-Style, schaut euch das Season of the Haunted-Shirt an. Das finde ich irgendwie ganz cool von der Idee. Genau. Das war's auch schon von uns für die Woche. Yes, wir hoffen, ihr habt Stunde Spaß mit der Folge. Und wenn ihr noch Wünsche habt, was wir als Geistergeflüster vielleicht einsprechen sollen, wenn euch ein Lore-Buch besonders interessiert, von uns vorgelesen zu bekommen, schreibt uns das noch bei Twitter.
@d2lorecast.
Genau, @d2lorecast. Da findet ihr dann auch die Abstimmung über Controller oder Tastatur und Maus. Und ja, da würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Und bis dahin, euch viel Spaß mit dem Spiel.
Bleibt gesund und Augen auf, Hüte.